Ja, jetzt bin ich da.
Ah,
der
grüß
Karl
dich.
Oster.
Ja, schlechter Film.
Du,
oh, jetzt
du,
ist.
Das wäre noch Gespräch beendet.
Jetzt ist die Verbindung viel besser als vorhin. Es ist wieder die Zeit gekommen, sagte ich gerade. Wo ich gemerkt habe, du bist ja gerade spazieren gegangen, da dachte ich, Mensch, das ist die richtige Zeit, dich anzurufen und zu fragen.
Aha.
Ich habe da so zwei Fragenkomplexe und da hätte ich gern mal deine Meinung zugehört.
Aha.
Bist du so bereit?
Ja, sicher.
Wunderbar. Also, der erste Teil ist, da geht's um die Bartholomäusnacht von 1572.
Aha.
Hat der Geist Christi das Schwert in dieser Nacht zum Töten benutzt für diejenigen, die allein die Bibel wortwörtlich nehmen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben? Sagt die Bibel nicht, dass der Teufel einige von euch, die an die Bibel glauben, also die Heiligen, ins Gefängnis wirft oder töten lässt?
Aha.
Und Offenbarung 2,10 ist dann die Aussage, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und dann als Abschied noch Psalm 111.
Aha.
Soll ich dir nochmal die Fragen wiederholen?
Ja, bitte. Ja, nochmal, ja.
Ja. Hat der Geist Christi das Schwert in dieser Nacht, also Bartholomäus Nacht 1572, zum Töten benutzt für diejenigen, die allein die Bibel wortwörtlichen, also die verfolgt werden, ne? Jetzt nicht die für die Bibel kämpfen. Ne?
Aha.
Also, wörtlich nehmen, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu haben. Denn die wurden ja verfolgt und getötet. Ne, die Bibel gesagt haben, der Bibel glauben wir und die wollen wir folgen, der Aussagen.
Aha.
Diese Aussagen.
Also, die Frage lautet, ob Christus das Schwert gewetzt hat.
Ja, zum Töten benutzt hat, für diejenigen also. Ist natürlich eigentlich ganz klar, ne, weil das geht ja schon gegen das, ich glaube, das war das sechste Gebot. Du sollst nicht töten.
Ja, na jetzt, das lassen wir mal, das kann man jedes Mal aus. Das kann man jedes Mal aus. Also wieso, also, ist selbst eine Feindschaft, gell?
Mhm.
Diese Feindschaft hat mit der Sünde angefangen. Und diese Feindschaft, die währt, bis die Sünde weg ist. Ist die Feindschaft setzen. Gott hat diese Feindschaft gesetzt. Natürlich, die Feindschaft Gottes, also das heißt ja, wer der Welt Freund sein will, der ist Gottes Feind. Also seine Getreuen, die können niemals die Feinde sein, sondern der Feind ist ein anderer. Und der Feind hat ganz andere Ziele. Gott möchte sein Volk retten, der Feind möchte das vernichten.
Yeah.
Das ist die Feindschaft. Also immer entgegengesetzt. Gott möchte die Menschen retten, er möchte, dass alle gerettet werden. Satan will das verhindern. Und ganz zum Schluss, in unserer Zeit, da will er auch die Allerletzten vernichten, damit keiner übrig bleibt. Und dann hätte er das Recht zu sagen, du willst kommen, da wartet niemand auf dich. Bleib dort, wo du bist, es ist kein Mensch, der auf dich wartet.
Ja.
Aber das gelingt, das gelingt ihm nicht, gell?
Mhm.
Gott hat immer Menschen gehabt. Natürlich immer eine kleine Minderheit. Aber die war da von Abel an, bis Jesus wiederkommt. Es ist immer eine kleine Schar da, immer eine Minderheit. Immer sind Menschen, die den schmalen Weg gegangen sind, die enge Pforte gewählt haben. Also das ist das göttliche Prinzip und das wird so bleiben bis zum Ende. Dass die jetzt umgekommen sind, Gott lässt ja manches geschehen und da tauchen dann die Fragen auf. Warum lässt Gott das zu? Gott hätte ja das verhindern können, gell?
Richtig, ja.
Gott hätte das verhindern können. Darum hat er es nicht getan. Gott hätte auch nicht zulassen können, dass er keinen seinen Bruder totschlägt. Also der Bösewicht schlägt den Guten tot, ne? Also da tauchen Fragen auf. Johannes der Täufer hat gepredigt und war ein gut treuer Prophet und er wird hingerichtet. Aber Jesus stellt selber die Frage, haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen? Haben Sie mich verfolgt, werden sie euch auch verfolgen. Und ja. So sind damals in der Bartholomäusnacht, dass man Menschen, die verfolgt worden sind, wir wissen ja, wie das zugegangen ist. Und es sind drei ganz schwerwiegende Verfolgungszeiten. Drei ganz schwerwiegende Verfolgungszeiten. Also eine ist die Zerstörung Jerusalems. Was da passiert ist und so, das kann sich kein Mensch vorstellen, wie das dazugegangen ist. Dann war relative Ruhe und dann kam es ins Mittelalter. Das kleine Horn kämpfte gegen die Heiligen des Höchsten und behielt den Sieg wieder sie. Bis der kam, der uralt war und Recht schaffte und das kleine Horn wegputzte, gell? Der machte kurz den Prozess mit ihm. Aber bevor er kurz den Prozess gemacht hat, hat das kleine Horn gewütet und hat die Heiligen des Höchsten verstört und vernichtet. Es hat die Oberhand behalten. Wie gesagt, bis der Alte kam, dann war Schluss. Und dieses lesen wir in Matthäus 24, 12, eine trübselige Zeit, wie sie nie gewesen ist und auch nie wieder werden wird. Also von uns aus gesehen ist das Vergangenheit. Und dann kommt noch eine, das ist Zukunft, Daniel 12, 1, es wird so eine schlimme Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden waren. Aber hier steht nicht und auch nicht mehr werden wird. Also das ist eine Zeit, die vor uns liegt.
Richtig, ja.
Und da wird das, was damals passiert ist, auch wieder passieren, natürlich in einer anderen Form. Die Zeit ist nicht so lang, sondern das geht alles schnell. Und das Ende, das kommt auch schnell. Siehe, das dritte Wehe kommt schnell, steht in der Bibel. Das dritte Wehe, das kommt schnell, also das geht an Rückzug, das dauert auch nicht mehr lange. Weil das dritte Wehe, das ist der Zorn Gottes über die, die das Wahrzeichen angenommen haben und Gott blitzt und donnert, bis nichts mehr übrig bleibt.
Also im Prinzip nach Beendigung der Gnadenzeit.
Nach Ende der Gnadenzeit setzen sie sieben Plagen ein, unvermischt, ohne Gnade, pure Zorn. Und da war nichts übrig. Es bleibt kein Mensch übrig, die übrig bleiben, die werden verwandelt, die Treuen, die nicht verwandelt werden, die kommen um. Die Vögel kommen um, die Tiere kommen um, jede Maus, es bleibt gar nichts übrig. Aber gar nichts.
Hm.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage mit dieser Darlegung beantwortet habe, weil Jesus hat sein Wert gesetzt und hat die Und hat also denen das Schwert in die Hand gegeben. Gott hat das zugelassen. Gott hat das zugelassen.
Hallo?
Wenn die Treuen.
Hallo? Hallo?
Gott schafft ihm ja recht.
Ja, jetzt höre ich dich wieder.
Es ist ja mit dem Sterben nicht aus, sondern Gott zieht die, die das gemacht haben, zur Rechenschaft. Bis der kam, der uralt war und Recht schaffte. Und er rehabilitiert diejenigen, die gelitten haben. Und zieht sie zur Rechenschaft. In den 1000 Jahren werden sie gerichtet. Und nach den 1000 Jahren bekommen sie ihre Strafe. Also Gottes Gerechtigkeit fand nicht keine Sekunde.
Ja, die nächste Frage hebt sich ja dann schon auf. Sagt die Bibel nicht, dass der Teufel einige von euch, die an die Bibel glauben, also die Heiligen, ins Gefängnis wirft oder gar töten lässt?
Ja, das hat Jesus vorausgesagt. Ich habe es ja schon selber erwähnt mit einem anderen Text. Haben sie nicht verfolgt, werden sie euch auch nicht verschont.
Richtig, ja.
Jesus hat es vorausgesagt, dass mich haben sie verfolgt. Und Satan hat zu Lebzeiten Jesu alles dran gesetzt. Er wusste, wer er war. Er wusste das. Er wusste, jetzt oder nie. Denn in dieser Form war ja Jesus nicht. In seiner Präexistenz war er stärker als Satan. Nach der Menschwerdung war er viel schwächer.
Mhm.
Er hatte Hunger, er musste Hunger leiden in der Wüste 40 Tage und so. Und Satan kam und sagte, also wenn du Gottes Sohn bist, dann jetzt zeige es doch. Aber Jesus erkannte die Schwäche Satans und kämpfte, so wie wir auch kämpfen müssen. hat uns ein Beispiel gegeben, ein Prinzip. Es steht geschrieben, er hat mit dem Schwert des Geistes gekämpft. Jesus hat mit dem Schwert des Geistes gekämpft.
Ja.
Er hat nicht, wie wir sagen, mit dem Teufel in die Flucht geschlagen, sondern er hat das Schwert des Geistes benutzt. Einmal, zweimal, dreimal. Und zum dritten Mal, wie er nicht locker lässt, da wird Jesus dann ernst und sagt, Satan, hebe dich weg von mir. Denn es steht geschrieben, hebe dich weg. Und Geistes und Satan verließ ihn eine Zeit lang. Er hat sie eine Zeit lang ist er verschwunden, aber er hat mit seinem gefallenen Engel beraten, welche Strategie am besten ist, um ihn doch zu Fall zu bringen. Und das hat gereicht, bis Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Satan hätte gern gewollt, Jesus soll heruntersteigen, denn dann ja geschrieben, steig herunter vom Kreuz. Steig herunter, wenn du heruntersteigst, dann glauben wir, dass du ja. Gottes Sohn bist.
Mhm.
Wenn Jesus heruntergestiegen wäre, hätte Satan den Sieg gehabt. Aber Jesus stieg nicht herunter. Er wusste, er muss leiden, er muss sterben und am dritten Tag auferstehen. Das hat er den Jüngern dreimal vorhergesagt. Immer das Gleiche, dreimal haargenau das Gleiche. Leiden, sterben, auferstehen. Leiden, sterben, auferstehen. Und so, also die Jünger hätten es wissen können, aber die waren so verblendet. Johannes schreibt, wir haben das damals überhaupt nicht verstanden. Aber im Nachhinein ist ihnen das klar geworden und sie wussten und haben sich erinnert an alle Worte, die Jesus gesagt hat und wussten, dass das so passieren musste. Musste nicht Christus leiden und das erdulden.
Ja.
Und so müssen auch seine Nachfolger das auch leiden und erdulden. Und ich mache ja auch immer die Lektion, gell? Und wir sind jetzt im Römerbrief. Und Römer 8, Vers 17, da steht ein sehr wichtiges Prinzip. Sind wir also Kinder, Gotteskinder,
ja.
Dann sind wir auch Erben und Miterben Christi, natürlich unter der Voraussetzung, dass wir mit ihm leiden und wenn das geschieht, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das heißt also, unsere Rettung geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Zuerst der Leidensweg und dann die Herrlichkeit. Jesus ist diesen Weg vorausgegangen, den Leidensweg, und als er fertig war, kam die Herrlichkeit, Auferstehung, Himmelfahrt und Erhöhung, König aller Könige und so weiter. Zuerst das Leiden und dann die Herrlichkeit. Die Nachfolger, gehen mit Jesus den gleichen Weg. Und da steht es in Offenbarung, und sie folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Und Jesus ist den Kreuzesweg gegangen. Und die Nachfolger, die echten Nachfolger, sind bereit, wenn es sein muss, diesen Weg auch zu gehen. In der Bartholomäusnacht und in vielen, wie Johannes der Täufer ist erwartet worden, der Jakobus war der erste Apostel, der enthauptet wurde, und dann später alle anderen auch. Paulus ist enthauptet worden. Also Gott hat es zugelassen, aber er wird die dann doch zur Verantwortung ziehen und sie müssen für das, was sie getan haben, gerade stehen. Mein Gott ist kein ansehender Person. Er ist gerecht, er macht keine Ausnahme und jeder bekommt das, was er nach der Gerechtigkeit Gottes verdient hat.
Vielen Dank für die ausreichende Beantwortung, lieber Georg. Jetzt habe ich noch einen zweiten Teil.
Aha.
Und zwar mit der Überschrift Menschenrechte.
Menschenrechte.
Das ist also das Thema. Inwieweit entstellen die Menschenrechte, geschrieben auf zwei Steintafeln, die bei der Französischen Revolution entstanden sind, die 10 Gebote Gottes und heben sie sogar auf? Also 2. Mose 20, 1-18.
Aha.
Ist es der Geist Gottes, der da wirkt bei der Entstehung, oder wirkte der Geist Satans, des Teufels?
Und dann letztes. Die Französische Revolution, das war eindeutig das Werk Satans. Natürlich kommt er mit feinen Worten und mit, wie wir sagen, geschliffenen Ideen, Menschenrechte, aber was da passiert ist, das ist ja offenkundig. Und es war ja ein Tier aus dem Abgrund. Also das, wenn etwas von Gott kommt, das kommt nie aus dem Abgrund. Das kommt so, wie auch Jesus sagt, ich komme von oben her, ihr kommt von unten her. Also Jesus ist nicht aus dem Abgrund gekommen. Das, was da passiert ist in der Französischen Revolution, das kam aus dem Abgrund. Es war für Menschen natürlich so raffiniert, formuliert, dass sie gedacht haben, es ist richtig. Gleiche Rechte und Brüderlichkeit, Menschlichkeit und so. Und es war ja tatsächlich in der Kirche viel Ungerechtigkeit. Mhm. Und unter diesem Deckmantel haben sie gedacht, Papst muss weg, Kirche muss weg, Gott muss weg, Bibel muss weg. Und das war zu viel. Also dass die Kirche viel Dreck am Stecken hatte, das hat Napoleon und diese, er hat einen Befehl gegeben, das haben sie gewusst. Aber sie sind viel zu weit gegangen. Sie haben nicht nur die katholische Kirche bestraft, sondern auch alle Gläubigen und die Bibel, Gottes Wort, und auch sich gegen Gott aufgelehnt. Schluss gemacht mit allem. Und das war Teufelswerk. Und dieses System hat ja nicht lange funktioniert, gell? Es hat ja nicht lange funktioniert und man ist dann zur Einsicht gekommen. Also in Frankreich war so ein Chaos, dass man die dann abgesetzt hat. Es waren also drei Diktatoren, die sind in 10, 12 Jahren, drei Despoten haben da geherrscht und so. Und dann hat man die wieder abgesetzt und hat wieder versucht, auf das normale Gleis zurückzufinden. Das normale Gleis zurückzufinden, gell? Also die Französische Revolution war von Gott zugelassen, aber es war Teufelswerk.
Ja, vergessen.
Menschenrechte, das war zum Schein, aber wenn es, Jesus hat gesagt, als man ihm den Vorwurf gemacht hat, er treibt die bösen Geister durch Beelzebub aus, hat Jesus sehr sachlich und nüchtern das mit seinen Jüngern besprochen und gesagt, wie kann ein Reich, das in sich selbst uneins ist, bestehen, wenn ein Teufel den anderen niedermacht.
Ja.
Also wenn ich die bösen Geister durch Beelzebub, durch ihren Obersten austreibe, das würde bedeuten, Satan macht sein eigenes Reich kaputt. Und der Jesus hat auch gezeigt, also das ist illusorisch, das stimmt nicht.
Ja.
Und so kann auch Gott nicht, sagen wir in der Französischen Revolution, sowas einrichten, Gott würde gegen seine eigenen Prinzipien verstoßen. Aber Gott lässt die Freiheit dem Guten und dem Bösen, das Gute muss reich werden, das Böse muss reich werden. Und wenn es reich ist, dann kommt die Ernte. Und wenn die Ernte kommt, dann heißt es, dann sendet Gott seine Schnitter, die sammeln das Gute, das Getreide in die Scheune und den Spreu, also das kommt dann auf den Haufen, wird verbrannt und dann ist Schluss für alle Ewigkeit. Also Gottes Prinzip und Gottes Wege sind klar, die sind eindeutig. Wenn es manchmal Unklarheiten gibt, da ist die menschliche Theologie schuld. Die menschliche Theologie, die hat so viel vermurzt. Und E.G. White schreibt, es ist Satan gelungen, über Menschen die christliche Lehre zu verderben. Es ist Satan gelungen. Er hat seine Werkzeuge und er hat die christliche Lehre vermurzt, gell? Und das ist ja die Trinität und den Sonntag und was da alles gekommen ist, Maria Himmelfahrt und so, das sind alles christliche Würdenträger. Und man hat gedacht, ja, na, wenn die das sagen, das stimmt, dann, ja, aber das ist ein Teufelswerk. Das Teufelswerk ist immer getarnt. Er erscheint als Engel des Lichts. Und in der sechsten Posaune erreicht das seinen Höhepunkt, wenn Satan tatsächlich die Wiederkunft Christi nachahmend, also vorwegnimmt. Bevor Jesus kommt, macht er und stellt sich so, als sei das das Ereignis, von dem die Bibel spricht.
Der Matthäer.
Die Welt wird dann sagen, Christus ist gekommen und sich freuen und jubeln und so. Dann hat er dann alle auf seiner Seite. Dann hat er fast alle auf seiner Seite. Und die paar, die nicht auf seiner Seite sind, über die wird er wütend und will sie vernichten. Aber es gelingt ihm nicht. Es gelingt ihm nicht. Also bis zu einem gewissen Grad lässt Gott das verwalten, so wie bei Hiob. Gott hat zum Satan gesagt, geh, mach, wie du denkst. Aber das und das darfst du nicht tun. Das und das darfst du nicht tun. Also Satan kann nie die Grenzen überschreiten, die Gott ihm setzt. Er konnte Hiob plagen, er konnte ihn krank machen, er konnte ihn quälen und so. Aber Gott hat gesagt, das Leben darfst du ihm nicht anrühren. Das dürfte er nicht, das hat er doch nicht gemacht. Weil Gott hat das nicht zugelassen.
Letzte Frage, lieber Georg.
Noch eine?
Ja, die ist noch der Anschluss. Welche Bedeutung hat dabei der Hut Mithras und wer waren die Urheber der Französischen Revolution? Also man hat ja die zwei Steintafeln, wo die Menschenrechte draufstehen, links und rechts, nachgeahmt nach den 10 Geboten Gottes, auch auf Steintafeln. Und mittendrin ist ja der Faschia-Stab und oben drüber der Hut Mithras. Und der Hut Mithras, der kommt ja aus Babylon, das ist babylonische Lehre.
Bitte? Das war Stab, war das? Also die zwei Steintafeln und dann?
Ja, das war ja, wie gesagt, und in der Mitte war ja die Faschia.
Die
Faschia, der Stab.
Ach so.
Ne? Und oben drüber war ja der Hut Mithras. Und der Hut Mithras, der kommt ja aus Babylon. Also es geht ja um Verwirrung, geht es ja.
Ja, also das ist ja schon offensichtlich, also das sind nicht die Merkmale Gottes. Es ist immer eine Imitation, dass es so aussieht, als wäre es echt, es ist aber nicht echt. Das ist genauso wie bei Falschgeld. Die Falschgelddrucken, die machen das so, damit es aussieht, als wäre es echt. Ein Fachmann, der kann das sofort testen und beurteilen, ob es richtig ist oder nicht, gell?
Ja.
Der ist ein Fachmann. Und so ist es. Also Satan hat immer versucht, mit Tricks und Verführung ist sehr fein gesponnen, auf das, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Die Verführung muss wohl auf. Wenn er daherkommt und so wie Gott und sagt, Gott sagt den Leuten, es gibt zwei Wege, wählt euch, Gehorsam ist Leben, Ungehorsam ist Tod. Satan sollte auch so kommen, aber der kommt so nicht. Satan hat ein ganz anderes Prinzip und einen ganz anderen Stil. Er kommt und sagt, ja, wart mal, überleg mal. Ja, hat Gott das gesagt, aber meinst du, dass das alles stimmt? Vielleicht stimmt, Großteil, aber ob da alles stimmt? Immer Fragezeichen und so. Die Leute denken, vielleicht hat er doch recht. Und somit Tricks und vielen Raffinessen bekommt er die Leute auf seine Seite.
Wie mit dem Gesetz?
Halbwahrheiten mit Wahrheiten, mit Lügen vermischt. Vierte Lüge, Halblüge, dreivierte Lüge, manchmal ganze Lügen, aber sie sind schön eingepackt in Wahrheit. Und so können die meisten Menschen gar nicht unterscheiden, weil sie sehen Wahrheit und denken, naja, wenn das Wahrheit ist, dann ist alles Wahrheit. Aber die Lüge ist in der Wahrheit mitverpackt, gell? Bei Gott ist das anders. Gott täuscht die Menschen nicht. Er sagt ihnen von Anfang an klipp und klar, Gott redet immer im Klartext, dass jeder Mensch und jedes Kind ihn verstehen kann.
Ja, ist genauso gut wie mit dem Gesetz Gottes, ne? Das Gesetz Gottes meinen die meisten, das hat Christus ans Kreuz genagelt und deswegen müssen sie es nicht halten.
Ja. Eingang gefunden in unserer Fremdgemeinde. Man ist heute dabei, genauso zu manipulieren, wie in der Welt manipuliert wurde. Die Kirche hat ihre Dogmen, wir haben jetzt unsere Glaubensgrundsätze festgemacht, einbetoniert, zementiert, und dem wird nicht mehr gerüttelt. Es ist alles vorhergesagt. Von der Bibel vorhergesagt, zwischen Geist und Bastarden vorhergesagt, also das kann uns nicht interessieren. Das kann uns nicht interessieren, dass das geschieht. Es ist der Abbau vorhergesagt in der Gemeinde,
ja.
Und Gott beurteilt diese Gemeinde. Gott beurteilt sie, Laodicea, eine laue Gemeinde. Halb warm, halb kalt. Das heißt, Lüge mit Wahrheit vermischt. Halb Wahrheit, halb Lüge. Und Gott kann das nicht gebrauchen. Weil ich ja gesagt habe, Gott ist Wahrheit hundertprozentig. Er sagt, es gibt zwei Wege. Und jeder Mensch kann wählen. Also da ist nicht keine Tricks und so, dass man spekulieren muss, aha, was meint er damit und so. Das ist immer ganz klar. Bei dem anderen, da ist es immer mit Tricks und mit Verführung, das heißt so, es sieht so aus, als ob, und ist dann doch nicht. Er sagt, ich bin Jesus, und ist es dann doch nicht. Und er sagt, Friede sei mit euch, und er will die Menschen vernichten. Also das stimmt vorne und hinten nicht, gell? Und man wird gewarnt. Es sind ja ganz deutliche Warnungen diesbezüglich. In Matthäus 24, an drei Stellen wird in diesem Kapitel auch ganz eindringlich gewarnt vor diesen Dingen. Eindringlich. Das heißt also, ein wahres Gotteskind braucht nicht in die Falle geraten. Die Warnung ist da. Aufpassen. Wachet, betet, seid nüchtern, wachet, denn das geht umher wie ein brühender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Also, das ist also ganz klar. Es ist ihm aber gelungen, denn offenbar im zweiten Satz steht.
Du hast ziemlich starke Störungen bei deinem Handy, bei deinem Telefon.
Bei mir ist keine Störung.
Doch, es ist Störung bei dir. Jetzt nicht mehr.
Also, Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, beten das Tier an, und den Drachen an. Alle, die auf Erden wohnen. Das heißt natürlich ausgenommen die kleine Schar, ist ausgenommen. Weil die folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Aber der große Teil, also das Gros, wie man so sagt, oder das ist auf der Seite Satans. Die große Masse ist auf der Seite Satans. Und er hält die Arme offen und die ganze Welt läuft ihm in die Arme. Und er sagt, bei mir ist Frieden, bei mir ist Reichtum, bei mir ist ein glückliches Leben, ihr könnt glücklich sein. Er verspricht alles, neue Weltordnung, ein tausendjähriges Friedensreich. Ja, er verspricht den Menschen alles. In Schilde führt er, wie soll ich sagen, ganz andere Gedanken. Er will die Welt, er will die Menschen vernichten, er will sie mit ins Verderben ziehen, weil er weiß genau, dass für ihn die Stunde der Wahrheit schlägt. Aber er möchte, so wie diese Selbstattentäter, die wissen, dass sie sterben. Aber die möchten so viel wie möglich mitreißen.
Ja.
Die suchen immer große Menschenmengen, wenn es ihnen gelingt, und dann springen sie in die Luft und dann reißen sie 10, 20, manchmal noch mehr Menschen in den Tod. Die wissen, dass sie weg sind. Aber die wollen andere mitreißen. Und das ist Satans Prinzip.
Nee, lieber Georg, das war eigentlich alles. Vielen Dank nochmal. War mal wieder sehr interessant.
Ja, das muss interessant sein.
Nee, das ist so, den ganzen Zusammenhang erkennen und verknüpfen und so, ist ja auch nicht ganz einfach, ne?
Nur dann kann man klare Antworten geben, wenn man den Überblick hat.
Ja, richtig. Richtig.
Wenn man den nicht hat, dann kann man, also heute, sagen wir, der Führung besteht ja auch darin, dass man sich an einen Bibeltext klammert und meistens sind es Bibeltexte, die schwer zu verstehen sind. Und da kann man die größten Irrlehren draus machen. Wenn man aber den Kontext hat, den Zusammenhang, dann ist das, wie soll ich sagen, die Wahrheit zieht sich durch die Bibel wie ein roter Faden. Bloß, dass man diesen roten Faden nicht verlieren, gell? Also dann machen wir zu heute Schluss.
Wunderbar, ich bedanke mich dafür.